Madre de Dios, ¿es este el pollo diablo?
¿Eh?
¡Es este el pollo diablo! ¡Das dämonische Riesenhähnchen aus Puerto Pollo! ¿Es hat dir nicht gereicht, alle meine Hühnchen freizulassen und alle meine Kunden zu vergraulen, was?
Das stimmt.
Du bekommst mich nicht ohne einen Kampf!
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung!
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende. Schnell die Antivirusprogramme.
Sind schon dabei.
Acht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Ja, genau. Hallo, so, Mikrofon ist offen. Hackerfunk, heute mal wieder aus dem toll ausgerüsteten Studio 2 mit dem leicht wackelkontaktigen Mischpult. Ja, wir kommen aus der Dose. Also wir, das sind zum einen der Wesel voraus, der Fenty und der...
Xaran, Axel hier, Axel. Hi.
Hallo, du bist auch da, dich hört man auch, wunderbar. Jupp. Dich hört man sogar besser als mir, ich komme irgendwie ein bisschen... Jetzt der Regler nicht mehr anlangen. Ja, hallo, Ausgabe Nummer 40.
Auch schon.
Ja, Wahnsinn. Es läppert sich so langsam zusammen. Ausgabe Nummer 40 vom Hackerfunk, wie immer am ersten Samstag im Monat, 6. November 2010. Dann, wenn es ausgestrahlt wird. Ja, hallo.
Ja, hallo, hatte ich schon gesagt.
Oh, okay, gut, kann man es abhaken. Wir machen heute eine Sendung über alles, was man gedingselt hat.
Ja, alles, was man so als Hacker gedingst oder Computerfan gedingst haben soll, um nicht als seelenloser Berufsinformatiker dazustehen.
Genau, alles, was man halt so, damit das Mindset stimmt. Ja. Kommen wir dann nachher noch. Zuerst mal haben wir wie üblich News, wobei das News hauptsächlich eigentlich der Veranstaltungskalender sind. Wo man hin muss.
Überall, fällt auch an das Thema.
ja, stimmt eigentlich. Ja.
Wobei, es gibt genügend Überschneidungen, also man kann nicht überall hin, aber ja. Wir fangen gleich mit einer solchen an. Das kommende Wochenende, 12. November, das ist glaube ich sogar der Freitag, ist in Bozen in Italien unten, Südtirol, die SFS-Con, die South Tyrolean Free Software Konferenz. Eintägig, dann Samstag, Sonntag drauf, Open Rhein-Ruhr im Rheinischen Industriemuseum in Opperhausen.
Moment, also das in Bozen, das ist 12.
Ja.
November. Ja, Open Rhein-Ruhr doch auch.
Die ist am 13. 14.
Oh, ah, okay.
Samstag, Sonntag.
Ja, ich habe gar keinen Knallander zur Hand.
Ah, ja, gut, ich lese es auch bloß ab. Ich habe mir die Liste irgendwann mal zusammengebastelt. Dann etwas näher wieder, 27. November, Linux Day in Dornbirn, Vorarlberg im Dreiländereck oder Vierländereck, wie man es nimmt.
Ja, genau. Und zum Linux Day habe ich jetzt von ein paar Leuten schon gehört, dass sie auch kommen wollen. Also hauptsächlich da aus dem Kreis von der Lux, aber irgendwie hat es bis jetzt noch keiner geschafft, mal etwas auf die Beine zu stellen, dass alle zusammen hinreisen, weil das wäre eigentlich viel lustiger. Die Sache ist halt die, dass Xtaran und ich, wir haben einen Stand dort mit Symlink und vor allem mit dem Hackerfunk. Also wenn ihr schon immer mal wollen wissen, wie wir so aussehen, dann und nicht nur, wie wir uns anhören, dann kommt vorbei, schaut uns an. Ich glaube, du hast sogar noch einen Vortrag dort, oder?
Ja, doch, ich habe einen eingereicht. Ich weiß jetzt gerade nicht welchen, aber ich habe einen eingereicht und der ist angenommen worden.
Ja, das ist relativ spät, habe ich glaube.
Möglich,
ob ja. Die Organisatoren kennen dich.
Ja, das auch. Aber weißt du, ich habe jetzt erstmal noch zwei Veranstaltungen vorher, nämlich genau jetzt, wenn wir hier faseln, bin ich wahrscheinlich irgendwo auf dem Social Event vom Brandenburger Linux Infotag, der gerade stattfindet.
Ich kann leider nicht mit. Die deutsche Börse hat das Update.
muss arbeiten. Ja.
Leider.
Und eben danach Open Rhein-Ruhr habe ich auch noch, bin ich auch dort und habe Vorträge und deswegen ist Ende November noch so weit weg. Ja. Jetzt gehen wir noch weiter weg zum Ende Dezember, nämlich 27. bis 30. Dezember, ganz klassisch.
Zwischen den Jahren.
Zwischen den Jahren der Chaos Communication Kongress des CCCs und zwar dieses Mal die 27. Ausgabe der 27C3. Tickets soll es wieder geben ab 11. November unter events.ccc.de.
Macht der CCC einer auf Apple?
Ja. Macht er das nicht schon immer? Okay, egal.
Wir begeben uns auf dünnes Eis. Ich meine jetzt mehr wegen der künstlichen Verknappung, nicht wegen dem ganzen Rest. Also ich nehme mal nicht an, dass die euch dort in dem Kongresszentrum einsperren und nicht rauslassen, außer die machen übrigens einen Jailbreak.
Weiß ich nicht, ich war noch nicht da. Ich will da mal hin.
Okay, ja gut. In der Januarsendung werden wir wahrscheinlich ein bisschen etwas... Oder, ja, nein, Januar. Warte mal, Januar... wenn du da weg bist, dann müssen wir noch schauen, wie wir die Januarsendung wird wohl auch wieder aus der Konserve kommen, aber im Dezember sind wir live.
Ja. Aber wir schauen trotzdem mal noch kurz ein bisschen nach nächstes Jahr, wenn du schon von Januar redest.
2011.
Genau, auch schon wieder. 5. und 6. Februar ist in Brüssel wieder die FOSDEM, das Free and Open Source Developers European Meeting. Da treffen sich irgendwie größer 4.000, 5.000 Open-Source-Developer. Also wer was auf sich hält, muss man gedingst haben.
Aha. muss man hindingsle.
Genau. Und natürlich auch ganz klar, 29. April bis 1. Mai VCFE 12.0, das Vintage Computer Festival Europe in München.
Da wird es um, welches Thema ist es? Fourth, also wird sich thematisch an unsere Dezember-Sendung anlehnen.
Ich glaube, das Thema ist Performance oder so. Und und sie wollen die Performance testen mit Fourth. Aber dazu mehr in der Dezember-Sendung.
Ganz genau, ja.
So. Dann noch, diesmal in der Reihenfolge irgendwie anders als sonst. 11. bis 14. Mai Linux-Tag in Berlin und 2. bis 5. Juni LookCamp in der Schweiz.
In Krachiken. Voraussichtlich.
Was? Djerf, dachte ich.
Ja, eben Krachiken.
Ah,
heißt also ein Krachen aussen.
Okay.
In der Pampas.
Ja, Pampa. Auf 1600 Meter in der Pampa, genau. Damit die anderen endlich mal richtige Berge in der Schweiz sehen. Ja, und dann letzter Eintrag für dieses Mal. 6. bis 14. Juli, nochmal einen Monat später, ist wieder Rencontre Mondiale de Logiciel Libre.
Also Logiciel.
Ja, mein Französisch ist nicht das Beste. auf Englisch Libre Software Meeting, also so fast Englisch, in Straßburg diesmal. Ja.
Das wäre das.
Das wäre das.
Gut, und etwas Wichtiges, was aber nicht direkt mit Computer und so zu tun hat, aber am 28. November ist noch eidgenössische Abstimmung. Da geht es unter anderem um die Ausschaffungsinitiative. Ich denke mal, ich muss dem geneigten Laura-Hörer und der Laura-Hörerinnen nicht sagen, was man dort abzustimmen hat. Okay, so, gut. Genug Politik für den Moment. Da hat es genug andere Sendungen auf Radio Laura, die euch da besser können informieren können. Angefangen mit dem Laura-Info, ich glaube am Samstag um 6 Uhr. www.laura.ch gibt es das ganze Programm. Man kennt's.
Vorsicht, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe.
Ah! Oh, dann sind die Prophezeiungen also wahr. Ja, ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik.
Jo.
Zum Einstimmen. Allerdings nicht das Game, sondern ein anderes aus gleichem Haus, Maniac Mansion, ein Remix vom Puffy 64. Das Original ist von Chris Grigg. Ja. Grillen zirpen nicht, man kennt's. Wir melden uns in ein paar Minuten wieder. Thank you. Ja, und da sind wir wieder zurück. Genau, mit der Lautstärke. Ja, Maniac Mansion, ja, guter Einstieg. Lucasfilm Games, respektive, ja, damals haben sie Lucasfilm Games geheissen, wo das rausgekommen ist, im Jahr 1986, das Game. Mittlerweile heissen sie, das Mischpult ist grausam, mittlerweile heissen sie LucasArts Games. Und ja, Maniac Mansion war eigentlich das erste Point-and-Click-Adventure gewesen. Das heisst, hat im Prinzip eine Geschichte nachgespielt, wo sich dann so, ja, entwickelt hat. Und gespielt hat man das mit, indem man zum einen ins Bild geklickt hat und dann ist der entsprechende Charakter dort hingelaufen. Und unten hat man eine Liste von Wörtern gehabt, wie zum Beispiel Nimm, Benutze, Gehe ist normal gewesen, Was ist? Das haben sie dann ziemlich schnell entsorgt, weil es ein bisschen mühsam war, weil wir alles zuerst müssen 100 Mal anklicken. Also das User Interface hat sich dann mit der Zeit ein bisschen entwickelt mit späteren Spielen. Die Geschichte fängt so an, dass ein verrückter Wissenschaftler, der Dr. Fred, die Freundin vom einen Protagonist entführt hat, Sandy, und sie in einem Kerker in seiner Villa, ja, Menschen, oder? Maniac Mansion festhaltet. Und der Protagonist stellt dann einen Rettungstrupp von drei Leuten, respektive sich und noch zwei andere Charaktere. Und man hat mehrere zur Auswahl, wo sich die Geschichte je nachdem leicht anders entwickelt und auch andere Rätsel auftauchen. Man hat zum einen einen Nerd, der Bernard heisst er, glaube ich.
Yep.
Dann einen musikalisch begabten. Oh, wie hat der geheißen?
Hoagie?
Sid, glaube ich.
Ja, Hoagie war im Sequel.
Okay. Irgendein Surfer-Dude, der kann überhaupt nichts Spezielles, aber man kann auch das Spiel, wenn man den nimmt, durchspielen. Dann haben wir, glaube ich, noch Wendy, heisst die, glaube ich, die irgendwie Schriftstellerin will werden. Und einen, den ich jetzt vergesse. Kann sein. Muss man wieder spielen. Ist das Willi her. Das Interessante ist, es ist das einzige Spiel, wo man von LucasArts, also ein einziger Point-and-Click-Adventure, wo es das Game Over gibt. Wo man also wirklich an dass man das Spiel nicht fertig schafft. Jetzt, warum ist das so speziell? Warum muss man das gespielt haben als durchschnittlicher, also typischer Hacker? Nun, man lernt, was passiert, wenn man einen Hamster in die Mikrowelle tut. dass eine Kettensäge Benzin braucht. Und dass man, wenn man in einem Swimmingpool einen roten Knopf sieht, dass man dort besser nicht drauf drückt. Weil, sehen wir das jetzt? Achtung, Spoiler! Wenn man auf den Knopf drückt, dann kommt eine lustige Animation von einem Atompilz und dann ist eben Game Over. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten fürs Game Over, aber ja, das ist so instant. Dann gibt es einen Nachfolger zu Maniac Mansion.
Ja, das ist Day of the Tentacle. Also Tag der Tentakel.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ob das wirklich so heißt, oder?
Day of the Tentacle, oder ja.
Und
Tag des Tentakels, irgend so.
Hat auch eine gewisse Berühmtheit erlangt. Dort ist es eine ähnliche Story. Man hat,
die Tentakel, wo sich darum dreht, also das böse Tentakel, das violette oder Purple Tentacle,
ja.
Der kommt auch im Maniac Mansion schon vor. Und das Grüne auch. Das Grüne ist nicht wirklich böse, eigentlich.
Nein, das ist nachher auch.
Das ist ja relativ lieb, außer wenn man bestimmte Schallplatten abspielt, dann wird es sogar sehr lieb, weil es dann findet, oh, das ist der Paarungsschrei.
Ja.
Und man hat dann den Protagonist auch ausgelöscht.
Ja, und bei Day of the Tentacle will halt das Böse, das Purple Tentacle, die Welt erobern. Ihm wachsen Arme, weil es aus irgendwelchen Giftabfällen trinkt. Mm. Und das Interessante am Day of the Tentacle ist, dass es auf drei Zeitebenen spielt. Man ist auch wieder mit mehreren Leuten unterwegs. Man kann aber man steuert verschiedene Leute und wechselt auch zwischen denen. Und zwar schießt man mit der Zeitmaschine von Dr. Fred, die Protagonisten wollen eine Zeitreise machen, aber nur zwei kommen an. Einer 200 Jahre in der Zukunft, also eine. Mhm. Und einer, der Hoagie, 200 Jahre in der Vergangenheit, gerade als sie die Unabhängigkeitserklärung der USA schreiben, in dieser Villa. Und einer bleibt halt in der Gegenwart. Und das Interessante ist, man muss halt irgendwelche Gegenstände von der einen Zeit in die andere hinüberschicken. Das macht man, indem man in diese Zeitmaschinenkapseln, die haben so ein Klo drin, und dass man einfach was runterspült.
Aha.
Und,
interessanter Ansatz.
Ja, auch es ist einfach auch ein Spiel, wo man der Meinung nach vieler Geeks mal gespielt haben sollte.
Start bei mir noch auf der Liste.
Ja, dafür haben wir es letztens beim Retro-Gaming-Abend zu fünft gespielt.
Ja, also man muss sagen, die ganze LucasArts-Adventures kann man, da gibt es einen prima Emulator, eigentlich eine Virtual Machine, nämlich ScumVM.
Ja, das freie Software, ist Open Source.
Genau, da kann man dann die Spieldaten, kann man auf irgendeiner Plattform spielen. Also ich habe ScumVM schon laufen lassen auf Symbian, auf der PSP, auf dem N900 natürlich.
Auf
der PlayStation 2, auf Linux.
Ja, klar.
Ja. Das Problem, das man eher hat, ist, an die Spieldaten zu kommen. Da, wenn wir es, ja, wir wollen niemanden dazu anstiften, irgendwie Raubkopien zu benutzen.
Also ich empfehle dort den Flohmarkt vom Vintage Computer Festival Europe in München. Dort habe ich zumindest irgendwann mal eine Sammlung von 10 LucasArts Adventures auf einen Hubs in einer Schachtel bekommen. So die große LucasArts Sammlung.
Das ist eine Möglichkeit, und sonst halt, naja, die üblichen Online-Auktionshäuser, eBay, Ricardo, eher weniger. Bucht. Ja, ich denke mal, eBay ist wahrscheinlich die beste Anlaufstelle. Was man auch noch muss erwähnen bei diesen ganzen Games, ist, dass sie exzellente deutsche Übersetzungen haben.
Ja.
Was sehr, sehr selten ist. Und das liegt daran, dass der Herr Boris Schneider-Jone, den Namen kann man sich durchaus merken, gefunden hat, hey, das müssen wir übersetzen. Und er hat mit Maniac Mansion angefangen. Er hat bei Lucasfilm Games angefragt, ob da irgendwas geplant ist, und die haben dann gefunden, nee, das lohne sich nicht und der Aufwand sei zu gross, und er hat laut eigener Aussage in einer Folge von seinem Podcast Spieleveteranen, den wir verlinken, gesagt, er hat ein wesentliches Game cracked und mit dem Hex-Editor Übersetzungen gemacht und hat das Lucasfilm Games geschickt, und die haben gefunden, hey, suchst einen Job.
Mhm.
Und also mittlerweile schafft er für Microsoft, ist dort verantwortlich für, glaube ich, Deutschland oder Europa, Bereich Xbox 360. Nachdem er bei diversen Game-Heftli, also allen voran, zuerst mal Happy Computer und dann Powerplay, so viel da, Background. Und also die Übersetzungen sind wirklich 1A. Mhm. Es gibt von Monkey Island. Das wäre dann eigentlich das Nächste, so von wegen dreiköpfiger Aff. Monkey Island Teil 3 gibt es sogar mit Sprachausgabe auf Deutsch gegeben.
Und die war auch sehr toll.
Ja, und ich finde sie sogar besser als die englische Version.
Kommt ab und an mal vor.
Was jetzt seit Sommer da ist, ist Monkey Island 1 und 2 Special Edition. Das ist eine Neuauflage von diesen Games mit besserer Grafik und mit Sprachausgabe. Allerdings zwar nur auf Englisch, aber auch nicht schlecht. Das einzige Manko, also ich habe es auf der PlayStation 3 gefunden, die Games, die kann man kaufen, wenn sie nur als Download da sind. Das ist irgendwie ein Bündel, glaub, für 25 Franken oder so. Hey, come on, oder? It's a bargain. Das Einzige, was halt dort ist, Dialog und Texte sind auf Deutsch und ich habe es nicht fertig gebracht, bis jetzt das auf Englisch einstellen und die Sprachausgabe ist Englisch, was ein bisschen zu Konfusion führt.
Das klingt leicht verwirrend, ja.
Und zwar, ja, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat, ist es so eine Sache. Man kann aber in Classic-Modus wechseln und hat dann die alte Grafik die pixelige Grafik und die Sprachausgabe ist dann leider zwar auch weg, ich finde es ein bisschen schade. Aber die ganzen Texte sind auf Englisch. Und das ist aus einem Grund relativ wichtig, dass es schlüssig wäre. Weil man muss, also die Geschichte ist die, dass ein junger Bursch namens Guybrush Threepwood.
Den Namen sieht man an vielen Stellen ab und an mal irgendwo hochpoppen.
Ja. Er will Pirat werden. Und für das Ziel zu erreichen, also im ersten Teil will er Pirat werden und für das Ziel zu erreichen, muss er zum einen einen Schatz finden, x markierte Stelle.
Mhm.
Er muss das Idol der vielen Hände klauen aus dem Haus von der Gouverneurin Marley und er muss die Schwertmeisterin schlagen.
Im Schwertkampf.
Jetzt Point-and-Click-Adventure, Schwertkampf passt nicht so ganz zusammen. Doch, eben schon. Weil es ist nicht so, dass man das irgendwie mit dem Joystick heutzutage Nintendo Wii und PlayStation Move und wie das ganze Gefuchtelzeugs heisst, nicht in einer Action-Sequenz ausfechten, sondern mit Beleidigungsfechten.
Genau. Mann, du kämpfst wie ein dummer Bauer.
Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Also so, oder? Sprich, der, wo man herausfordert, bringt irgendeine Beleidigung und man muss die passende Antwort darauf geben, um ihn in die Enge drängen. Respektive in der Offensive, muss dann, es ist so ein bisschen, modern heisst das, glaube ich, Grinding. Man muss dann zuerst mal die ganzen Sprüche zusammensammeln. Und das macht man, indem man halt auf der Straße rumsteht und wartet, bis irgendein zum Beispiel ein stinkender Pirat oder ein böse dreinschauender Pirat vorbeikommt. In Form von einzelnen Pixel. Und denen dann entsprechend die Sprüche sagt, wo man die Antwort noch nicht drauf hat. Das kann eine Weile dauern. Und Schwertmeister hat dann wieder andere Sprüche. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt hat man alle, dann kann man sie herausfordern. Wobei man die auch zuerst mal noch finden muss.
Mhm.
Aber da verraten wir jetzt mal nicht, wie man die findet, weil wenn ihr das Game noch spielen wollt, dann zu viele Spoiler sind nicht cool.
Ja.
Wenn man dann Pirat ist, dann stellt sich dann ziemlich schnell heraus, dass da ein böser Pirat, ein Geisterpirat namens LeChuck gibt, wo sein Unwesen treibt und dass der die Gouverneurin entführt hat.
Die sich Guybrush mittlerweile verliebt hat.
Ja, nicht nur er, auch LeChuck.
Ja, eben, der böse Pirat auch.
Genau. Und dass er irgendwo auf, also wird gemunkelt, dass er auf Monkey Island sie entführt hat. Und man muss dann dort hinkommen. Dann ist, was ist noch die Sache mit Big Whoop?
Dem großen dann, Schatz.
Genau, das ist dann vor allem im zweiten Teil. Das Geheimnis von Big Whoop wird dort gelüftet. Ja. Und noch andere Sachen. Und es ist auch so, dass die Geschichte ursprünglich von Ron Gilbert und Tim Schafer, also die, wo Tim Schafer ist auch heute noch im Business, macht immer noch Spiele, dass es gedacht war, dass es nur zwei Teile gibt.
Ja, und wo sind wir mittlerweile? Teil 4 oder so, gell?
Ja, aber der Teil 4 ist... Ja, der hat auch noch inhaltlich ein paar Fehler, was die Story anbelangt. Teil 3 ist Fortsetzung. Also man merkt dann, wenn man den Teil 2 gespielt hat, am Schluss, dass es jetzt fertig war. Und das ist dann Teil 3, wo aber vor allem grafisch wirklich genial aussieht.
Ist dann schon so ein bisschen 3D-artig.
Nicht mal, es ist eigentlich mehr wie ein Zeichentrickfilm, so ein 2D. Ja, 3D, ja klar, du kannst dich hin und her bewegen. aber es ist nicht 3D-Polygon-Grafik, das ist dann im vierten Teil und die sieht aber komisch aus.
3D-Zeichentrick-filmartig.
Und dann hat es auch anfangs das Jahr eine neue Auflage, nicht eine neue Auflage, sondern eine Art eine Fortsetzung, allerdings nicht von LucasArts Games, sondern von Telltale Games gegeben. Und ich habe als Demo gespielt und habe gefunden, das bringt
was aber
nicht.
Noch interessant ist an der Stelle, es gab von irgendeinem Jungfilmer einen Kurzfilm, ich glaube irgendwie so Monkey Island in 90 Sekunden oder irgend sowas, oder in 5 Minuten.
Ein paar Minuten, ja. Also zuerst ist es ein Hörspiel gewesen. Das habe ich jetzt leider nicht parat gemacht, aber wir können es auf jeden Fall verlinken.
Auf jeden Fall.
Und auch und irgendein ein anderer hat dann gefunden, dann machen wir noch einen Kurzfilm dazu. Aufgrund vom Hörspiel als Tonspur.
Ja.
Einmalig, muss man sehen. Aber zuerst, es empfiehlt sich, zuerst mal das Spiel gespielt zu haben, nach Möglichkeit. Weil, ja, gibt es viele Wege. Es gibt, glaube ich, auch noch Loom. Oder?
Ja, Loom gibt es auch noch, aber ich muss sagen, ich habe es nicht Dallas gespielt.
Game gibt es noch als Hörspiel.
Ach so.
Auf tentakelvilla.de gibt's.
Tentakelvilla ist eine Webseite, Fanseite von LucasArts Games, und worauf spielt sie an? Auf das Maniac Mansion. Und natürlich ganz Day genau. of the Tentacle.
Genau, aber es wird auch Monkey Island und alles erwähnt. Gut, jetzt haben wir relativ viel über LucasArts Games geschwätzt.
Vielleicht noch ganz kurz zwei andere erwähnen, die durchaus noch Kult sind. Das ist einerseits Indiana Jones. Das ist der letzte Kreuzzug nach dem Film. Mhm. Und dann gab es aber ein Indiana Jones Spiel, das kam vor dem nächsten Film raus, nämlich Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Und der Film zum Thema kam dann erst danach.
Richtig. Und von wegen Benzin fehlt bei der Kettensäge. Da müssen wir auch noch Zack McCracken erwähnen, weil das ist eigentlich, ja, es ist nach Maniac Mansion das nächste Spiel gewesen. Das ist eigentlich das letzte gewesen, was es noch für den C64 gegeben hat. Und dort kommt dann eben der Kanister mit dem Kettensäge-Benzin, der taucht dann auf dem Mars. Und
aber halt im falschen Spiel.
Ja, der einzige Kommentar, der dann kommt, ist, der wird in einem anderen Spiel gebraucht.
Ja, also so,
ich mag mich erinnern, 1986, 87, da haben wir noch kein Internet gehabt und auch keine Mailboxen. Also sprich, die einzige Möglichkeit, um an eine Komplettlösung oder an einen Tipp zu kommen, sind Game-Magazine gewesen, also so richtig so Heftli, wo man am Kiosk kauft. Und die Leserbriefecken sind voll gewesen. Wo finde ich das Benzin für die Kettensäge?
Ja.
Das ist sowas von einfach bezeichnet gewesen. Running Gag. Per excellence. Und dann, ja, so nachher der im Zack McCracken taucht es dann auf. So richtig böse. Ja, jetzt haben wir aber noch ein paar andere Games aufgeschrieben. Wir kommen ein bisschen hinten rein mit der Zeit, habe ich so das Gefühl.
Ja,
mal schauen. Halbe ist durch. Was ich noch aufgeschrieben habe, ist Elite. Ein 3D Weltraum-Ballerspiel, also Weltraum- und Ballerspiel- und Handelssimulation. Und das ist eigentlich drum erwähnenswert, weil wenn irgendwer einfach sagt, hey, wo gehen wir denn hin? Live oder Ride Quad. Das sind so die paar Planeten, auf Live fährt man an. Und Ride Quad, das ist die übelste Anarchie, wo man sich kann vorstellen, also ja, und ist dann aber so gewesen, dass das eigentlich fast der nächste Planet zu Live gewesen ist. und Elite ist auch noch drum speziell, also es hat eine sehr hohe Einstiegshürde gehabt, weil zum Landen hat man müssen in einer Raumstation andocken, die sich gedrillt hat und wo ein Schlitz gehabt hat. Und wie man mit einem Flugzeug in einem Briefkasten muss fliegen, müssen andocken. Alles schön zum Donauwalzer im Hintergrund. Und wenn man es dann überhaupt geschafft hat, dann meistens so mit Einschrammen, oder so richtig ein übles Geräusch, wenn man es nicht geschafft hat, naja, dann ist halt das Raumschiff kaputt gegangen. Und das Böse ist, dass man, wenn man dann irgendwann mal genug Geld hat, hat man einen Landecomputer kaufen, was zwar auch nicht überall Zweifel erhaben war, aber der haben wir am Anfang gebraucht. Und der Landecomputer, der ist so, ja, Computer sind halt doof, der ist ziemlich doof gewesen. Wenn man auf der falschen Seite von dieser Raumstation war, dann ist er schnurstracks in den Boden geflogen von dem Ding. Weil er gefunden hat, oh, Adok-Schlitz ist dort, ja, direkter Weg, bam. Man hat aber zum Glück können abspeichern. Und Elite hat es vom Herrn namens David Braben programmiert worden auf einem BBC-Computer. Es hat es auch für Sinclair Spectrum, glaube ich, für den C64. Die Maschinen sind ziemlich gut ausgelastet. Das hat es später noch für den Amiga gegeben. Dann Fortsetzung Frontier. Ja, ganz nett. Und für Linux-Gamers gibt es auch noch die inoffizielle Fortsetzung X2. Gibt es eine Linux-Version, also okay. X Beyond the Frontier ist der erste Teil, dann X2 ist auch für Linux gekommen, X3 leider nur noch für Windows. Naja, das sind so die Spiele. Weiters. Lemmings. Nicht? Kennen wahrscheinlich alle. Oh no!
Ja, hat damals im Prinzip eine ganz neue Art von Spiel eingeführt.
Mhm.
Also man muss so ein bisschen Kindergärtner spielen und auf eine ganze Horde von Lemmingen aufpassen, die natürlich alle selbstmordgefährdet waren.
Mhm.
Vielleicht, die meisten kennen auch noch das, vielleicht die Webseite nichtlustig.de. Dort kennt man die Lemminge auch als sehr selbstmordgefährdet.
Ja, und wer ein bisschen älter ist oder so und Amiga gehabt hat früher, erinnert sich vielleicht auch an Eric Schwartz Animationen. Ansonsten YouTube kennt das auf jeden Fall. Dort sind Lemmings auch immer mal wieder vorgekommen.
Ja. Ansonsten bei 3D-Spielen hätten wir da noch irgendwo...
Oh, sind wir schon beim 3D? Ah ja, mal, so klar, Elite. Ja.
Eben, bei Elite muss ich dran denken. Es gibt eine ganze Ladung von, ja, sagen wir, 3D-First-Person-Shooter-Klassiker. Fängt an mit Wolfenstein 3D, der das Genre eigentlich eher so eingeläutet hat. Ging dann weiter zu Doom, was, glaube ich, so mit Abstand der bekannteste First-Person-Shooter überhaupt ist, wo man halt auf irgendwelchen...
Ja, ist der Inbegriff vom Killerspiel eigentlich.
Ja. gefolgt von noch Duke Nukem 1, 2 und 3D.
Ja, und dann Duke Nukem Forever.
Ja, das...
Der soll ja jetzt dann kommen.
Warten wir immer noch.
Der soll ja jetzt dann kommen und wird aber abgelöst von Gran Turismo 5 auf der PlayStation. Hat einen würdigen Nachfolger gefunden. Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, welches zuerst kommt, aber ich würde eher mal auf Duke Nukem Forever tippen.
Und nochmal eine Generation später wäre dann noch Quake.
Hm. Es hat aber später noch, also Wolfenstein 3D, ist ja auch noch okay. Hast du das schon? Hast du das schon erwähnt?
Ja, hat noch. Ganz am Anfang.
Es hat noch Return to Castle Wolfenstein gegeben, was aber nicht wirklich weiter erwähnenswert ist. Ich habe letztens einen Longplay gesehen, also so ein Walkthrough eigentlich, wo einer auf dem C64 Castle Wolfenstein gespielt hat. Und zwar, das ist nicht in 3D, das ist in 2D und ich glaube nicht, dass das von IT, also von ID Software ist, sondern die Firma heisst Muse, ich weiß nicht, ob die verbandelt sind. Die Grafik ist grauenhaft und das einzige Highlight sind echt Sprachausgaben auf dem 64, wo irgendwie die SS-Führer rufen, Achtung! Und wenn einer verschiesst ist, dann ruft dein Protagonist, oh, Schweine! Und, naja, also man erkennt es knapp. Aber,
auf dem C64.
Ja, gut, auf dem C64, ich meine, ich habe es nicht auf der Liste drauf aufgeschrieben, aber fällt mir jetzt gerade so ein, Sprachausgabe, Impossible Mission. Mm. Another visitor, stay a while, stay forever.
Ja. Wenn wir gerade bei Sprüchen sind, einer muss natürlich dann auch noch rein, das Spiel ist zwar weniger bekannt, aber der Spruch ist sehr bekannt und zwar... Gibt es von einer japanischen Spielebude das Spiel, gab es das Spiel Zero Wing?
Ja.
Und eigentlich sind deren Übersetzungsfehler ins Englische das gewesen, was sie bekannt gemacht haben.
English.
Ja.
English. English.
Mit Abstand bekanntesten All Your Base Are Belong to Us.
Yo. Ich habe das Spiel mal gespielt. Ich habe das gehabt für Sega Mega Drive. Und das Spiel selber ist. Das ist noch echt verdammt gut gewesen. Es ist ein Sidescroller Space Shooter, also sprich, Raumschiff fliegt von links nach rechts, von rechts nach links kommen Die ganzen Bösen, genau, die Gegner. Bekannteste Vertreter aus dieser Kategorie ist eigentlich R-Type. Ja. Also, ja.
Hat das ist mit deinem Intro Honda zu tun?
Ich habe Typ S, ich habe nicht die Raser-Version.
Ah.
Ich habe die normal. Er fährt auch. Das ist ein treues Auto. Ja. Wir rennen sie einmal. So. Wir kommen langsam ein bisschen in Zeitnot. Darum machen wir ganz kurz ein bisschen Musik.
Oh.
Ja. Und zwar, wir haben vorher von Monkey Island geredet und die Musik, die tönt halt so. Ja, und schon sind wir wieder zurück, weil wir ein bisschen Gas geben. Was wir alles dingseln haben sollte, ja, also Games, glaube ich, haben wir jetzt ziemlich extensiv abgehackt, aber Hacker sind ja halt ein bisschen Spielkind. Und ich glaube einfach keinem, der sagt, er spiele kein Videospiel. Das gibt's nicht. Aber gut, es gibt ja auch, falls man mal gerade irgendwie keinen Strom hat und irgendwo ist, wo sonst nichts ist, gibt es noch das gute alte Buch aus Papier.
Die sogenannte Tote Baum-Edition.
Genau, ja. Wobei die Bücher, die wir erwähnen, denke ich mal, dass die auch als E-Book gibt, wenn man das unbedingt will. Aber
denk schon, aber.
Ich weiß nicht. Es ist wie ein haptisches Vergnügen, das Buch zu haben. Und das ist was ganz anderes. Aber gut. Eins von der, also das Buch überhaupt, wo da führt kein Weg dran vorbei, ist eine Trilogie in 5 Bänden.
Eine vierteilige Trilogie in 5 Bänden.
Mhm. Und zwar heisst es auf Deutsch Per Anhalter durch die Galaxis und auf Englisch
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Ganz genau, ist geschrieben von Douglas Adams.
Lebt leider nicht mehr.
Leider. Ja.
Ist im Prinzip die Geschichte von unserem Planeten, wie er einer Hyperraum-Schnellstraße Platz machen muss.
Genau, und du weißt ja, dass das anfängt, dass dem Typ namens Arthur Dent sein Haus soll abgerissen werden für eine Umgehungsstraße bauen. Und die Begründung ist dann so, er fragt, aber warum muss sie denn gebaut werden? Und der Mr. Prosser, der Vorarbeiter, sagt, nun, weil es eine Umgehungsstraße ist und Umgehungsstraßen baut man eben.
Und eine der Sachen, die sich durch das Buch zieht, ist halt auch der Hitchhiker, also der Guide selber, der
genau, Anhalter. Also wir müssen jetzt noch schnell sagen, ja, das vorweg der Umgehungsstraße. Es ist dann ja so, dass sein Haus abgerissen wird und im gleichen Moment erscheinen ein paar Raumschiffe am Himmel, die dort hängen, wie Backsteine das nicht machen. Und das sind die Vogonen und die wollen halt eine Hyperraum-Umgehungsstrasse bauen und da muss die Erde weg.
Ja.
Und interessanterweise ruft dann zum Beispiel eben der Mr. Prosser denen zu, ja, wieso denn? Und so, ja, wir müssen halt mit bauen. Ja, also die Vogonen, das sind so ziemlich die grössten Bürokraten im Weltraum, was es gibt. Und ja, die Erde wird dann auch in die Luft gesprengt, passiert am Donnerstag, weil Donnerstage sind schon immer irgendwie komisch gewesen. Außer, dass Abig verkauft hat. Aber der Arthur Dent schafft es dank seinem Kollegen, Ford Prefect, der eben für den Hitchhiker's Guide, also der
Anhalterführer
ja, durch die Galaxis, am Recherchieren war und eigentlich gestrandet war auf der Erde. Und die beamen sich dann, ja, kann ich so sagen, sie beamen sich auf eines von diesen Vogonen-Raumschiffen.
Ja.
Und mit dem geht es dann los, aber es wäre jetzt lang, wenn wir die ganze Geschichte würde
erzählen. Anyway, was vielleicht noch einfach wichtig ist, wenn ihr irgendwo was von 42 gehört habt und nicht wisst, wo das herkommt, das Buch lesen.
Mhm. Oder wenn ihr wollt wissen, warum der Babelfisch, die Übersetzungsmaschine
von Alta Vista,
so heißt.
Das Buch lesen.
Genau. Und
oder wenn ihr wissen wollt, was der unwahrscheinliche Unwahrscheinlichkeitsdrive ist.
Oder was man am besten bestellt im Restaurant am Ende des Universums, im Milliways.
Und ich glaube, so ein französischer Provider heißt so mittlerweile.
Okay. Wird auch erklärt, warum der Marvin immer so scheiße drauf ist. Er ist halt so gebaut.
Das ist ein Depri-Roboter.
Und wenn ihr irgendwo, und das ist ja effektiv so gewesen, dass, wo wir im Lookcamp 2006 auf die Bergwanderung sind, also wir sind hochgefahren und runtergelaufen, da steht zumindest auf der Weide ein Sofa und ich sage, hey, ist das ein Eddy? Und die Hälfte von der Gruppe, die dabei war, hat angefangen losgrölen.
Ja.
Wir haben uns dann draufgesetzt, aber es ist nichts weiter passiert. So. Und, ja, leider. Und mit dem Halbwissen entlassen wir euch jetzt mal, was Hitchhiker's Guide to the Galaxy anbelangt. Ein anderes Buch, das man eigentlich auch gelesen haben, respektive ich habe, also Bücher oder Bücher, sind vom Herrn John Ronald. Was ist das zweite R?
Weiß ich nicht.
Tolkien. Ich habe eigentlich nur Der kleine Hobbit gelesen. Das ist so die Vorgeschichte zum Herr der Ringe. Der Herr der Ringe, das Buch habe ich nie gelesen. Ich habe angefangen damit. Ich habe mal den ersten Band aus der Bibliothek ausgelehnt und irgendwie sind wir jetzt lang durch irgendwelchen Wald gejalpert. Und ich habe dann gefunden, vielleicht gibt es das ja auch als Film.
Was dann auch irgendwann kam. Ja.
Es gibt sowohl als Film, es gibt auch ein Hörspiel, ein deutsches, wo relativ lang geht. Ja, nochmal zum Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Der Hitchhiker's Guide to the Galaxy gibt es als englisches Hörspiel, als deutsches Hörspiel, als BBC-Fernsehserie, als Kinofilm, wobei man den am ehesten kann vergessen. Und es gibt ein Infocom-Text-Adventure.
Ja.
Und natürlich das Buch.
Deutsch, das mit dem Vergessen ist noch so eine Sache. Laut Douglas Adams selber sind das eigentlich alles unterschiedliche Produktionen und unterschiedliche Storys. Also man kann nicht sagen, der Film hält sich nicht ans Buch, weil das Buch hält sich nicht ans Hörspiel. Und also, man sollte sie vielleicht als eigene Kunstwerke, die aber sehr viel Ähnlichkeit haben, ansehen.
Film ist ja ein gutes Stichwort. Eigentlich ja, weil es gibt diverse Filme, die man eigentlich müsste gesehen haben.
Waren wir vorhin schon mal bei Spielen. Da gibt es dann zumindest mal zwei Filme, die mit Spielen zu tun haben, in gewisser Weise.
Jo.
Und die doch eigentlich auch ab und an mal irgendwo zitiert werden und man eigentlich wissen sollte, was dann gemeint ist. Einer davon ist Wargames, wo es um einen Hacker geht, der halt hier und da mal rumhackt und plötzlich halt an irgendeinen Rechner kommt, wo er nicht so richtig weiß, was der genau tut, aber er will mit ihm ein Spiel spielen.
Genau, und Spiele, die zur Auswahl stehen, sind Tic-Tac-Toe, Schach und globaler thermonuklearer Krieg. Dann ist ja klar, was er dann nimmt, oder? Der globale thermonukleare Krieg, nur der Computer hat dann irgendwie... der Computer hat simuliert das Ganze, aber im Pentagon haben sie dann irgendwie das Gefühl, die Russen greifen da. Und auf dem baut dann der Film auf.
Ja, und das, was man eigentlich daraus lernt aus diesem Film, ist, der einzige Weg zu gewinnen, ist nicht zu spielen.
Genau. So im Tic-Tac-Toe, also auch im globalen thermonuklearen Krieg.
Der andere Film, der mit Spielen zu tun hat, ist Tron.
Ist von Walt Disney, 1982.
Ja, und ist...
es soll jetzt eine Fortsetzung geben demnächst.
Oh,
Tron Legacy.
Ja. Naja, es ist ein, nennen wir es mal, künstlerisch sehr experimenteller Film.
Ja.
Und
es aber geht, gleich sehenswert.
Ja, es geht unter anderem darum, dass halt jemand plötzlich, ich glaube, in dem Rechner drin ist, den er selber gebaut hat oder so.
Ja, er wird eingescannt, weil also der Computer greift ihn an. Sie haben er will irgendwie den Computer abschalten und der Computer findet, nein, das machen wir nicht. Also Computer in dem Sinn ist das Master Control Programm, wo ihn dann einscannt und versucht zu eliminieren, was dann
in einem Spiel.
Genau. Und zwar unter anderem in einem Light Cycle Game. Das ist jeder, der mal ein Nokia gehabt hat, kennt Snake.
Ja.
Das ist das, im Prinzip ist das das Spiel. Also,
und es gibt auch ganz viele Spiele, sei es Open Source oder nicht Open Source, die irgendwo Tron im Namen haben, ja, und auch ein solches Spiel.
Das einzige Spiel, was ich weiß, womit Frisbees zu tun hat, ist Discs of Tron. Fürs Mattel Intellivision.
Okay.
Dort musst du halt dich wehren gegen so Männchen und es kommen dann auch ab und zu die Wächter vorbei, da die Tor, die riesen Dinger, oder, die man verfolgt. Ja, bei Tron gibt es auch einen Nachfolger, ich weiß nicht, wann der Kino kommt, ob 2010 oder 2011. Gehen wir mal davon aus, dass es 2011 ist. Ich habe schon einen Trailer gesehen, sieht nicht schlecht aus. Was aber ein bisschen gefehlt ist, also das Revolutionäre, ich meine 1982 Computergrafik, gut, es ist glaube ich nicht wirklich Computergrafik gewesen, weil das hätte man nicht können zahlen dortzmal.
Ich glaube, sie haben da viel mit blauen Hintergründen und so Sachen gearbeitet.
Zeichentrick und so, ja.
Ja.
Aber trotzdem sehr eindrücklich, sehr ansprechend auch das Ganze und die Geschichte drumherum. Also es gibt schlimmere Filme über Computer.
Ja.
Was, noch ganz kurz am Rand, was ich mich immer gefragt habe, wenn ich den Film geschaut habe, zuerst wird irgendwann testweise eine Orange eingescannt. Und ich habe immer gedacht, wann findet er die jetzt, wenn er ja im Computer ist? Wo ist die? Die taucht nicht mehr auf. Leider.
Tja.
Wo ist die Orange?
Was natürlich, wenn man es hat mit Computer und Filmen, viele Filme, die, sagen wir mal so, oft gern zitiert werden oder über die einen zum Nachdenken über die eigene Computerwelt, sagen wir es mal so, anregen, haben natürlich mit irgendwelchen virtuellen Welten zu tun, mit irgendwelchen Simulationen.
Mhm.
Ganz vorne dran kommt natürlich Matrix, vor allem der erste Teil.
Ja, die anderen zwei haben wir vergessen.
von dem ist auch dann nochmal eine Comic-Variante, ich glaube Animatrix hinterher.
Ja, so Comic, ja, so Zeichentrickfilm, in verschiedenen Stilen, so, ja, vor allem Anime-mäßig, wo eine Art Kontext um die Matrix herumgeben, wie sie entstanden ist unter anderem. Und so, ja, ist auch sehenswert. Es sind 9 Kurzfilme auf der DVD.
Und eine Sache, wo eben auf den Bildschirm bei den Hackern dort, da fallen halt immer irgendwelche grünen Glyphen, irgendwelche kryptischen Buchstaben runter auf den Bildschirm. Hm. Erinnert sehr an irgendein Virus unter DOS, finde ich.
Ja, Bildschirmschoner, X-Screensaver, gibt's GL und also GL-Variante.
Nein, ich meinte jetzt aus Zeiten vor dem Film. Oder zumindest mal. Doch, muss vor dem Film gehen. Ist egal. Hm. Jedenfalls, es gibt natürlich mittlerweile verdammt viele Bildschirmschoner, die genau dieses Muster nachprogrammiert haben, sei es jetzt bei X-Screensaver oder auch noch 3D, wo er sich dann noch irgendwie im Raum dreht und die Buchstaben wie ein Wasserfall runterfallen. Ein anderer Film, den man meiner Meinung nach noch gesehen haben sollte, was auch dieses Thema sehr anspricht, ist The 13th Floor. Ein Film über eine Computerfirma, die sich mit virtuellen Welten beschäftigt, also die virtuelle Welten generiert und wo man sich halt auch, ähnlich wie bei Tron, reinbeamen kann und plötzlich wird der Chef dieser Firma ermordet. Und der Schlüssel zu seinem Mord liegt halt in der Welt, in der virtuellen Welt, in der er zuvor war. Und mehr verrate ich jetzt nicht. Aber es ist auch sehr schön gemacht. Vor allem wird dort auch sehr viel mit Farben gespielt. Also wenn man in die virtuelle Welt, die in den 30ern spielt, reingeht, dann ist alles so Goldfarben, also so im Prinzip wie eine vergilbte Schwarz-Weiß-Kopie.
Also Sepia.
Sepia, genau das Wort habe ich gesucht. Aber ja.
Uns läuft Zeit fast ein bisschen davon. Also gut, vielleicht mal noch ein bisschen weg vom Science-Fiction-Thema. Monty Python. Gibt es echt zwei, drei Filme, wo man sollte gesehen haben. Sicher Life of Brian. Vor allem, wenn man so die Apple-Jünger sieht, wenn sie mal wieder campieren vor dem Apple-Laden, nicht? You're all individuals. Yes, we're all individuals.
Yeah.
I'm not. Ein Einzelner sagt dann, I'm not. Und dann aber zu sagt, shut up. oder auch The Meaning of Life, also der Sinn des Lebens. Wir brauchen ihre Leber. Was hat er wieder unterschrieben?
Oder halt auch Ritter der Kokosnuss im Original, Monty Python and the Holy Grail.
Mhm.
So, die heilige Handgranate von Antiochia. Oder,
die taucht auch im Spiel Worms auf.
Okay.
Aber ja, gut, Spiel haben wir durch.
Was war noch das weiße Häschen? Wie hieß das nochmal?
Oh, frag mich nicht.
Ja.
Das weiß ich jetzt definitiv nicht. Aber gut, Monty Python, da können wir jetzt noch ganz kurz den Rang nehmen zu der TV-Serie. Weil Monty Python hat ja auch The Flying Circus als TV-Serie. Und dort hat es mal angefangen vom Institute of Silly Walks, wie auch Man with a Tape Recorder up his nose und so. Ich hatte die mal auf DVD 5,5 Liber aus der Wheelbox rausgezogen. Leider nur mit der deutschen Tonspur, aber naja. Gibt es also auch. Und ich glaube, Monty Python hat auch einen eigenen YouTube-Kanal mittlerweile. Den wir auf jeden Fall verlinken, falls ihr den nicht selber findet. sehr sehenswert. Dann, was wir weiter aufgeschrieben haben, eine Fernsehserie, mal sicher Simpsons und Futurama. Ich glaube,
Bite my shiny metal ass.
Good news, everyone! We, by which I mean you, are going on a suicide mission. The Professor Farnsworth, wo seine Planet Express Crew immer mal wieder irgendwie auf haarsträubende Reise schickt, für irgendwas auszuliefern. Dann, was haben wir noch weiteres? IT Crowd.
Have you tried to turn it on and off again? Now,
hello, IT. Have you tried turning it off and on again? Is it plugged in?
Tja, das kennt man leider auch aus dem echten Leben auch.
Es ist aber so, dass die ist gerade nie im deutschen Fernsehen ausgestrahlt worden. Stattdessen hat Sat.1 versucht, das irgendwie nachzudrehen und das muss so grottenschlecht gewesen sein, dass sie es nach zwei Folgen abgesetzt haben. Und ich muss sagen, IT-Crowd, die späteren Seasons sind irgendwie fast zu überdreht. Und da gefällt mir eigentlich die andere Serie, wo es auch um Nerds geht, allerdings Physik-Nerds, nicht Systemadministratoren, und zwar The Big Bang Theory. Dreht sich im Wesentlichen um zwei Physiker, die zusammen in einer WG wohnen, nämlich der Sheldon Cooper, der leidet, glaube ich, ein bisschen unter Asperger-Syndrom oder so, also er ist wirklich sehr speziell. Und der doch noch eher normale Leonard Hofstadter. Und seine zwei Kollegen namens Raj Kutrapali, ein Inder, und ein Ingenieur, der immer ein bisschen höher genommen wird, weil er keinen Doktortitel hat, der Howard Wolowitz. Und die haarsträubendsten Sachen, also die meine Lieblingsfolge ist eigentlich die, wo der Sheldon wo er gezwungen wird, zu lernen, Auto zu fahren, und sie setzen ihn vor einen Fahrsimulator am PC und erst findet mal, er hat kein Sicherheitsgurt, er braucht ein Sicherheitsgurt, und dann so, ja komm, jetzt brauchst du jetzt nicht, und musst halt so tun wie wenn, ist ja alles simuliert. Und er findet dann nachher so, ich habe DVDs gekauft, weil muss man kaufen. Und auf Englisch sagt er dann so, but what about the airbag? I need an airbag. What if I hit one of the virtual cars? Und dann sagt so Penny, das ist die hübsche Nachbarin, eigentlich eine herzensgute Frau, wenn man so will, außer man reizt sie. Sie sagt dann so, you know what? I hit you in the face with a pillow. Es ist so, aber man muss es gesehen haben. Also, es läuft, glaube ich, die Serie läuft zurzeit auf Deutsch, halt auf ORF, irgendwie am Samstag.
Ja, und es heißt, es würde sehr süchtig machen.
Ja, kann ich bestätigen. ja, wir hätten noch einen Haufen anders, aber die Sendezeit ist am Ende. Unter Umständen machen wir vielleicht mal wieder können wir noch eine zweite Auflage machen von dieser Sendung, was wir noch alles dingselt haben müsst. Wir haben uns ein bisschen verquatscht am Anfang. Ja, no.
Egal.
Das gibt's. Ihr hört uns das nächste Mal wieder live. Und zwar geht es dann ums Thema Fourth, wie schon angekündigt. Wir werden hoffentlich den Raffzahn, wer kennt ihn nicht, und den Carsten Strothmann dabei haben. Eventuell auch noch den Neil Franklin, den wir schon haben in der Sendung. Werden wir noch sehen, ob wir die Leute alle ins Studio einbringen. Die Sendung wird am ersten Samstag im Monat, das ist der 4. Dezember.
Meinte ich, Moment.
Oder der 4. ja. Ausgestrahlt.
Es ist der 4. ja.
4. Dezember, Abend am 7. wie immer auf dem Kanal, Radio Lora. Wir hören uns. So, und jetzt mache ich noch ein bisschen Musik. Die wird dann irgendwann ausgefadet. Noch in der richtigen Regel verwünschen, ja. Wir hoffen, das hat euch Spass gemacht und ihr habt jetzt mal ordentlich Futter bekommen, was man noch alles muss sehen, gehört, gelesen, gespielt haben. In dem Fall, ciao miteinander. Bis nächstes Mal.